D-Radio Wissen. Update.
Wir wissen, das wissen auch die deutschen Kollegen hier, dass es in der Vergangenheit erhebliche Verstöße gegen Arbeitsbedingungen gegeben hat, zum Beispiel gegen die, die man in der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt hat. Aber Katar hat auch, das muss man auch sagen, sehr stark reagiert mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Ich finde, das gehört dann auch immer zur Wahrheit.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist auf Golfreise und hat sich heute die WM-Baustellen in Katar angeguckt. Es ist bei weitem noch nicht alles in Ordnung, aber es hat sich was verbessert für die Gastarbeiter in Katar, sagt Gabriel. Korrespondenten und Menschenrechtler sind da skeptischer. Das ist Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Arbeiter, die stundenlang ohne Pause bei 50 Grad schuften müssen, wochenlang auf ihren Lohn warten und von ihren Arbeitgebern wie Leibeigene behandelt werden. Diese Zustände haben Menschenrechtsorganisationen immer wieder auf den WM-Baustellen in Katar kritisiert. Laut Gewerkschaften sind seit 2010 mehr als 1200 ausländische Bauarbeiter auf WM-Baustellen ums Leben gekommen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel wollte sich davon ein eigenes Bild machen. Allerdings hat er ein Vorzeigeprojekt besucht, das von einem deutschen Unternehmen geführt wird. Auf der Großbaustelle in Doha soll ein neuer Stadtteil entstehen und auch das Stadion für die Eröffnung und den Abschluss der WM 2022. Gabriel sieht Fortschritte, sagt aber auch, dass man nicht zu viel erwarten dürfe von Katar.
Das ist ein Land, das letztlich immer noch, obwohl es sehr reich ist, auf dem Niveau ist eines Entwicklungslandes, das keinerlei Erfahrung mit Arbeitsrecht hat.
Die Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt hat Gabriel vorgeworfen, er zeige Verständnis für menschenverachtende Bedingungen. Und Korrespondent Philipp May erklärt im Deutschlandfunk, ja, es gibt Verbesserungen für die Arbeiter in Katar, aber erschreckend wenige.
Die Kataris, das beobachten wir jetzt ja schon seit längerer Zeit, sind vor allen Dingen Ankündigungsweltmeister bisher. Eine Kleinigkeit hat sich wohl verbessert, dass das Gehalt der Arbeiter jetzt nicht mehr bar ausgezahlt werden darf, sondern auf ein Konto überwiesen werden muss.
Außerdem gibt es mehr Inspektoren, die die Bedingungen auf den Baustellen kontrollieren. Das wichtigste Problem ist aber weiterhin, es gibt immer noch das sogenannte Kafala-System. Das heißt, die Arbeiter, die meisten von ihnen kommen aus Nepal, Bangladesch und Indien, gehören ihrem Arbeitgeber und der darf ihnen den Pass abnehmen. Die Arbeiter können nicht ausreisen und auch ihren Arbeitgeber nicht wechseln. Regina Spöttl von Amnesty International hat noch vor ein paar Wochen im Bayerischen Rundfunk kritisiert, dass Katar das System zwar reformieren, aber nicht abschaffen will.
Die Reform sieht so aus, dass die Menschen jetzt nach 5 Jahren den Arbeitgeber wechseln dürfen. Das ist natürlich völlig unzureichend, denn wenn die feststellen, dass sie ausgebeutet werden, dass sie keinen Lohn erhalten, dass sie Überstunden machen müssen, sie schlecht untergebracht sind, dann sind 5 Jahre eine Ewigkeit.
Amnesty fordert, dass das Kafala-System stattdessen komplett abgeschafft wird. Beobachter glauben aber nicht, dass sich so schnell Grundlegendes ändern wird. Für Korrespondent Philipp May hat das Kafala-System mit der Angst vor Überfremdung zu tun.
Man muss ja immer im Kopf behalten, das Land hat 200.000 Einheimische und 1,5 Millionen Gastarbeiter. Also das ist eine Einheimischenrate von 20%. Und da sind die Kataris tatsächlich sehr rigoros und die fürchten den Kontrollverlust und tun sich deswegen dementsprechend schwer, einfach mehr Kontrolle abzugeben. Was natürlich keine Entschuldigung ist, aber das scheint mir hier das größte Problem zu sein.
Die Regierung in Katar hat heute wieder mal jede Kritik zurückgewiesen. Sie sagt, verantwortlich sind vor allem ausländische Unternehmen, auch deutsche. Und die Regierung hat erklärt, dass Reformen der Arbeitsgesetze umgesetzt werden. Allerdings ist auch das bis jetzt nur eine Ankündigung. Noch hat die Internationale Arbeitsorganisation der UNO dafür keine Details oder genauen Zeitpläne bekommen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wurde heute über Sigmar Gabriels Besuch in Katar diskutiert. User Frank twittert, heute geht Gabriel Klinken putzen in Katar, neulich in Saudi-Arabien. Das müssen sie sein, diese westlichen Werte. Und Moritz Hubi schreibt, Amnesty International bezeichnet die Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen in Katar als moderne Sklaverei. Aber Hauptsache der Ball rollt, ne? Auf tagesschau.de kommentiert Markia Roni, also wie immer, die SPD hat Bauchschmerzen, nickt aber trotzdem freundlich. Wer noch nach Gründen für den Niedergang der Sozialdemokratie sucht, Gabriel ist einer davon. Und Luke 8 meint, angeblich 1200 Bauarbeiter sollen bisher auf den Baustellen umgekommen sein. Auf der anderen Seite deutsche Wirtschaftsinteressen in Milliardenhöhe. Was wiegt wohl schwerer? Wenn sich jeder zukünftige WM-Zuschauer die Leichen persönlich anschauen müsste, würde die Zuschauerzahl wohl einbrechen. So aber sind die vielen Einzelschicksale weit weg und nicht greifbar. Und auf süddeutsche.de schreibt geht doch 12, Deutschland sollte sich endlich dazu entschließen, nicht an der WM teilzunehmen. Diese Art von miesen Geschäften darf nicht unterstützt werden.
Was sonst noch wichtig war?
In den USA laufen schon mehrere Klagen gegen den US-Geheimdienst NSA, vor allem von Bürgerrechtlern. Jetzt soll noch eine Klage dazukommen von den Betreibern von Wikipedia. Das haben Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und die Wikimedia-Stiftung in der New York Times angekündigt. Sie sind der Meinung, dass die Internetüberwachung der NSA die Rechte von Wikipedia-Nutzern verletzt. Korrespondent Rolf Bühlmann.
Es ist nicht nur die Wikimedia-Stiftung, die hinter der Klage steht, sondern es ist eine ganze Reihe von Institutionen, die dabei sind. Von Amnesty International USA über Human Rights Watch bis hin zum US-Verband der Strafverteidiger und zum Global Fund for Women. Sie werden vor Gericht von der Bürgerrechtsorganisation ACLU vertreten. Ihr Vorwurf? Die NSA verletze mit der Überwachung der Glasfaserkabel, über die das Internet läuft, sowohl den ersten Zusatz zur US-Verfassung, der Redefreiheit garantiert, als auch den vierten Zusatz, der vor staatlichen Übergriffen schützen soll.
Die Wikimedia-Stiftung erklärt, der Geheimdienst könne nachverfolgen, was Menschen auf Wikipedia schreiben oder lesen. Und das würde viel verraten über die Nutzer, über ihre politischen oder religiösen Überzeugungen, ihre sexuelle Orientierung oder mögliche Krankheiten. Die USA verlegen rund 3000 Soldaten zu Manövern ins Baltikum. Sie sollen für 3 Monate im Baltikum bleiben, um gemeinsam mit den NATO-Partnern Estland, Lettland und Litauen zu üben. Hunderte Militärfahrzeuge sind schon in der lettischen Hauptstadt Riga angekommen. Und US-General John O'Connor hat bei ihrer Verladung erklärt:
Diese Ausrüstung der 3. Infanteriedivision und die Soldaten, die an der Übung Atlantic Resolve teilnehmen, sollen unser Bekenntnis zur gemeinsamen Sicherheit bekräftigen. Unsere Botschaft an die lettische Bevölkerung und an alle unsere Partner ist, dass die US-Armee in Europa sofortige Hilfe leisten kann und wird. Zu Land, zu Wasser oder aus der Luft.
Bei Russland ist diese Botschaft offensichtlich angekommen. Außenminister Sergej Lavrov hat die Aufrüstung kritisiert und gesagt, das trage nicht zur Vertrauensbildung bei. Die baltischen Staaten fühlen sich seit Beginn der Ukraine-Krise von Russland bedroht. Die NATO hat deshalb seitdem mehr Manöver in Osteuropa abgehalten. Heute hat sie auch eine Übung im Schwarzen Meer begonnen. In der Ukraine beruhigt sich die Lage offenbar im Moment. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat bestätigt, dass das Militär und die pro-russischen Separatisten die meisten ihrer schweren Waffen von der Front abgezogen haben. Der Kinderschutzbund wollte die 5.000 Euro von Sebastian Idati nicht haben. Jetzt hat das Landgericht Verden bestimmt, das Geld geht an den Jugend- und Kinderfeuerwehrverband Niedersachsen. Der Verband schreibt auf seiner Internetseite, dass er mit dem Geld sein Präventionskonzept gegen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ausbauen will. Der Kinderpornoprozess gegen Idati ist letzte Woche gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Der Kinderschutzbund, an den das Geld eigentlich gehen sollte, hatte sich aber geweigert, es anzunehmen. Die Organisation hat kritisiert, Idati habe im Prozess keine Reue gezeigt. Olympische Spiele 2024 in Hamburg oder in Berlin? Die Entscheidung, welche Stadt sich bewirbt, soll nächste Woche fallen. In einer Umfrage des Deutschen Olympischen Sportbundes liegt Hamburg jetzt vor Berlin. 64% der Hamburger sind für eine Bewerbung ihrer Stadt. In Berlin sind es nur 55%. Experten sehen darin aber trotzdem kein eindeutiges Votum für Hamburg, weil Berlin weltweit größeres Ansehen hat und zum Beispiel von Sportverbänden stark unterstützt wird. Und auch München hatte für die Winterspiele 2022 ein Ergebnis von 65% in der Bürgerbefragung. Letztendlich hat ein Bürgervotum die Bewerbung aber gekippt.
Was noch wichtig wird?
Die Vorstellung von diesen 3 Institutionen, die gemeinsam reinmarschiert kommen und uns wie in der Vergangenheit eine bestimmte Politik auferlegen, diese Troika ist beendet.
Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis will die Troika nicht im Land haben, sagt er. Deshalb heißt das Dreiergespann aus EU-Kommission, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank jetzt nicht mehr Troika. Mit ihnen sprechen will Varoufakis ab morgen aber schon über seine Reform- und Sparpläne. Bis Ende April sollen die Reformen dann überprüft werden. Neues Geld soll es aber nur geben, wenn das Sparen konkret losgeht. Die Atomkatastrophe von Fukushima ist morgen 4 Jahre her. Immer noch können rund 120.000 Menschen wegen der Strahlung nicht zurück in ihre Heimat. Die Zeitung Tokyo Shimbun schreibt, dass immer noch viele Japaner an den Folgen ihrer Flucht sterben. Das Leben in provisorischen Notunterkünften sei schlecht für die Gesundheit. Außerdem begingen einige Selbstmord. Bei dem Tsunami vor 4 Jahren waren fast 19.000 Menschen ums Leben gekommen. Durch die Atomkatastrophe in Fukushima gab es damals keine direkten Opfer.
Und sonst in der Welt?
In Myanmar hat die Polizei Studenten verprügelt und festgenommen. Polizisten sollen mit Schlagstöcken auf etwa 200 Studenten eingeprügelt haben. Außerdem sollen auch Mönche verletzt worden sein und Journalisten, die über ihren Protest berichten wollten. 100 Demonstranten wurden festgenommen. Die Studenten waren auf einem Protestmarsch von Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay in die Metropole Rangoon. Sie wehren sich gegen eine Bildungsreform, die ihnen aus ihrer Sicht Rechte nimmt. An einem Ort unterwegs hatte die Polizei sie gestoppt. Als sich der Protestzug wieder in Bewegung setzte, sollen die Polizisten losgeprügelt haben. Myanmar wurde jahrzehntelang vom Militär regiert. Das hat zwar offiziell die Macht abgegeben, Beobachter fordern allerdings weitere Reformen. In Mexiko ist Folter offenbar weit verbreitet. Der UNO-Sonderberichterstatter für das Thema kritisiert das Land in einem Bericht. Demzufolge foltern und misshandeln staatliche Sicherheitskräfte in Mexiko regelmäßig Verdächtige, oft direkt nach ihrer Festnahme, um ein Geständnis für den Haftrichter in der Hand zu haben. Teilweise sollen die Opfer bei der Folter ums Leben kommen. Die Folterer selbst bleiben wohl in der Regel ohne Strafe. Verantwortlich für die Taten sind nach dem UNO-Bericht Dorf- und Staatspolizisten, Bundesagenten und Soldaten. Der Bericht sieht vor allem bei Soldaten ein Problem. Im mexikanischen Drogenkrieg nehmen 32.000 von ihnen Polizeiaufgaben wahr. Südkoreanische Aktivisten wollen die umstrittene Nordkorea-Satire The Interview nach Nordkorea schmuggeln. Und zwar mit Ballons. Bis zu 10.000 Kopien des Films sollen in ungefähr 2 Wochen zusammen mit 500.000 Flugblätter nach Nordkorea fliegen. Das kündigte der aus Nordkorea geflüchtete Aktivist Park Sang-hak an. Die südkoreanische Regierung wird von der Aktion nicht begeistert sein. Sie hatte vor kurzem zur Zurückhaltung aufgerufen, um Nordkoreas Führung nicht zu sehr zu provozieren. Die nordkoreanische Führung hatte Park schon gedroht, er werde für seine Verbrechen mit Blut bezahlen, wenn er den Film über die Grenze bringen sollte. In der Satire geht es um 2 Journalisten, die von der CIA angeheuert werden, um den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zu töten.
Wissensnachrichten.
Auf und davon, da träumen wir ja alle mal von, einfach auswandern und alles hinter uns lassen. Wir träumen davon, andere machen es einfach. Und seit heute wissen wir auch ein bisschen mehr über Auswanderer aus Deutschland. Wo sie hingehen, warum und ob sie eigentlich wiederkommen. Anna Kohn aus den Wissensnachrichten, warum gehen denn die meisten deutschen Auswanderer weg? Ist es der neue Job?
Ja, einmal neue Erfahrungen im Job und auch die Neugierde auf ein neues Leben. Das sind so die Hauptgründe. Geld dagegen spielt weniger eine Rolle. Das ist das Ergebnis einer Studie vom, Achtung, Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Das ist ein Zusammenschluss von 7 Stiftungen. Die haben knapp 800 Auswanderer und 900 Rückwanderer befragt. Und die Ergebnisse, die sind jetzt nicht repräsentativ für alle deutschen Auswanderer, aber die sind trotzdem belastbar, sagen die Autoren der Studie.
Und wo gehen die Deutschen hin, wenn sie auswandern?
Das Hauptziel ist die Schweiz, dann die USA und dann folgt Österreich.
Und was ist so der typische Auswanderer unter den Befragten?
Also der durchschnittliche Auswanderer von der Studie jetzt ist 37 und im Schnitt ist der eigentlich ein Akademiker oder eine Führungskraft und auch höher gebildet als der durchschnittliche Deutsche. 70% von den Auswanderern haben einen Fachhochschul- oder einen Uni-Abschluss. Jetzt muss sich aber in Deutschland niemand Sorgen machen, dass die ganzen Hochqualifizierten dauerhaft ins Ausland abwandern, also dass es so ein Braindrain gibt, weil von denen, die zurückkommen, ist die Mehrheit, also 64%, auch hochqualifiziert. Also das hält sich ungefähr die Waage von Auswanderern und Rückkehrern.
Und von den Zahlen her, also wie viele Deutsche emigrieren und wie viele kommen zurück?
Ja, also zwischen 2009 und 2013 sind 710.000 Deutsche ausgewandert und 580.000 wieder zurückgekommen.
Und warum kommen die wieder? Klappt das nicht mit deren beruflichen Start?
Doch, also zumindest finanziell gesehen klappt das bei vielen gut, aber das Sozialleben von diesen Auswanderern leidet einfach total. Fast die Hälfte der Migranten sagt, dass sich ihre Entscheidung negativ auf den Freundes- und Bekanntenkreis ausgewirkt hat.
Auch sozusagen ausgewandert bzw. auf Weltreise ist gerade das Solarflugzeug Solar Impulse. Gestern ist es losgegangen mit der Reise. Das wird mit 17.000 Solarzellen betrieben und soll einmal um die Welt fliegen. Die Erfinder aus der Schweiz wollen mit ihrer Reise für erneuerbare Energien werben. Wo ist die Solar Impulse gerade?
Die hat ihre erste Etappe schon erfolgreich hinter sich gebracht und ist jetzt auf dem Weg nach Indien. Sie ist heute Mittag ganz problemlos vom Airport in Maskat, das ist die Hauptstadt des Oman, gestartet. Und das Ziel dieser zweiten Etappe ist jetzt Ahmedabad. Das ist eine der größten Städte in Indien im Westen des Landes.
Und wann soll die Solar Impulse da ankommen?
Die Strecke, die ist insgesamt so fast 1500 Kilometer und landen wird die Solar Impulse hoffentlich gleich so gegen 7 oder 8.
Und Themenwechsel in den Wissensnachrichten ging es heute auch noch um Bakterien im Abwasser.
Genau, und zwar um Darmbakterien. Forscher aus den USA, die haben Abwasserproben in mehreren Städten untersucht. Und der Vorteil bei dieser Methode ist, in der Kanalisation von so einer Stadt landen manchmal die Fäkalien von Millionen von Menschen. Und in dem Fall haben die Wissenschaftler einen Zusammenhang gefunden zwischen der Zusammensetzung der Bakterien und dem Anteil an fettleibigen Menschen in der Bevölkerung. Und jetzt wollen sie mit dieser Abwassermethode auch noch ganz andere Gesundheitsmerkmale untersuchen. So könnte man zum Beispiel in Zukunft in großem Maßstab untersuchen, wie gesund die Menschen in einer Stadt sind.
Dankeschön, Anna Kohn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend lockern die Wolken im Nordwesten weiter auf. In der Mitte und im Südosten kann es noch nass werden. Heute Nacht bleibt es außer an den Alpen meistens trocken, dazu 6 bis minus 1 Grad. Morgen im Südosten eher durchwachsen, im Rest von Deutschland aber viel Sonne bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.